ARD Sounds.
Ich freue mich, dass ich als Nachfolgerin gewinnen kann, Nina Wagen. Sie wird diese Aufgabe übernehmen als Chefin des Bundeskanzleramtes und als Bundesministerin für besondere Aufgaben. Mit ihr wird in das deutsche Bundeskanzleramt zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes eine Frau einziehen als Chefin des Bundeskanzleramtes.
Das sagt Bundeskanzler Merz. Er bildet sein Kabinett um. Wer gehen muss und wer neue Ämter übernimmt und warum die Personalie Nina Wagen sehr bedeutend ist, dazu gleich mehr.
Die Angriffe im Nahen Osten gehen weiter. Wir hören gleich, wie der Experte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik die Lage im Iran einschätzt.
Die Vereinten Nationen schlagen Alarm und fordern eine Evakuierung tausender festsitzender Seeleute aus der Straße von Hormuz.
Im Westjordanland verschärft ein bewaffneter Zwischenfall die Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern.
Und Russland und die Ukraine intensivieren ihre Angriffe, auch auf See. Hallo, ich bin Gisela Vormer aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Milad Kupay. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 24. Juli um 16 Uhr. Und wir fangen in Deutschland an mit dem Umbau des Kabinetts.
Ja, den Stein ins Rollen gebracht hatte ja Jens Spahn mit seinem Rücktritt. So, und das hat dann Bundeskanzler Merz zum Anlass genommen, um das große Rad zu drehen und Regierungsposten neu zu verteilen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen gibt uns jetzt erstmal einen Überblick zum neuen Who is Who.
Nachfolger von Jens Spahn an der Spitze der Unionsfraktion soll Thorsten Frei werden. Den kann der Kanzler nicht einfach austauschen. Der muss nächste Woche von den Abgeordneten von CDU und CSU gewählt werden. Bisher ist Thorsten Frei Kanzleramtsminister und damit sowas wie die rechte Hand des Bundeskanzlers. Ein super wichtiger Job. Den wird jetzt Nina Wagen übernehmen, als erste Frau überhaupt. Wagen hinterlässt dann natürlich eine Lücke im Gesundheitsministerium. Da ist die To-Do-Liste noch lang, unter anderem die Pflegereform steht da drauf. Und darum soll sich jetzt Carsten Linnemann kümmern, bisher CDU-Generalsekretär. Der hatte bei der Regierungsbildung im letzten Jahr einen Job als Minister noch ausgeschlagen. Und auch Philipp Amthor wechselt ins Kanzleramt. Bisher war er Staatssekretär im Digitalministerium. In Zukunft soll er im Kanzleramt die Zusammenarbeit von Bund und Ländern koordinieren.
All das hat Friedrich Merz heute auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben und dabei vor allem Nina Wagen sehr gelobt.
Nina Wagen hat den Bundeskanzler offensichtlich überzeugt mit ihrer Arbeit als Gesundheitsministerin. Sie hat da die erste der groß angekündigten Reformen dieser Regierung über die Ziellinie gebracht, das Sparpaket für die gesetzlichen Krankenkassen und das trotz einer Menge Gegenwind aus allen Richtungen. Dafür gab es auch heute nochmal Lob vom Bundeskanzler. Er nennt Nina Wagen eine durchsetzungsstarke und harte Verhandlerin. Und der Kanzler sagt auch, dass sie in sicherheitspolitischen Themen zu Hause sei. Das ist ja ganz wichtig im Kanzleramt. Denn vor ihrer Zeit im Gesundheitsministerium hatte Wagen nämlich fast nichts mit Gesundheitspolitik zu tun, sondern hat sich mit Justiz und Innenpolitik beschäftigt. Und jetzt soll sie eben die erste Frau in diesem Job im Kanzleramt werden.
Stichwort Sicherheitspolitik. Dazu muss man sagen, dass der Kanzleramtschef, jetzt die Chefin, dann im Kabinett für den Bundesnachrichtendienst und Sicherheitsfragen zuständig sein wird. Und was noch zu den Aufgaben in diesem Amt gehört, hören wir nochmal von Birte Sönnigsen.
Das ist ein super wichtiger Job, der meist im Hintergrund stattfindet. Und wahrscheinlich gibt es keinen oder kaum jemanden, der im Regierungsviertel mehr arbeitet als ein Kanzleramtsminister oder Ministerin. Da muss man dafür sorgen, dass Regierungsarbeit geräuschlos funktioniert. Man muss koordinieren zwischen Ministerien, Koalitionspartnern, den Fraktionen. Man muss da Konflikte rechtzeitig erkennen, bestenfalls direkt ausräumen. Da ist man einer der engsten Berater für den Kanzler und so eine Art Frühwarnsystem. Themen, dass man dann rechtzeitig warnt, da droht ein Konflikt oder da droht eine öffentliche Debatte zu einem Thema. Und als Chefin des Kanzleramtes muss man eben auch viele Verhandlungen vorbereiten, damit die Regierung dann im entscheidenden Moment zu Kompromissen kommen kann. Denn so eine erfolgreiche Verhandlung, ein guter Kompromiss, der kommt ja nicht zustande, weil sich alle mal an einen Tisch setzen. Da steckt meist sehr viel Vorbereitung drin und das ist eben auch Teil der Aufgabe eines Kanzleramtsministers oder einer Kanzleramtsministerin.
Und wie man hört, soll sich das Personalkarussell in der Regierung noch weiter drehen, richtig?
So sieht's wohl aus. Das hat jedenfalls Bundeskanzler Merz heute auf der Pressekonferenz angekündigt. Aber um welche Posten und Namen es gehen könnte, das hat er offen gelassen.
Kommen wir jetzt zum Nahen Osten. Das US-Militär hat wieder Ziele im Iran bombardiert, die 13. Nacht in Folge. Mit der erklärten Absicht, den Iran an weiteren Attacken auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus zu hindern. Da scheint kein Ende in Sicht, richtig?
Nein, wohl nicht. Der Iran hat auch wie in den Nächten und Tagen davor reagiert und seinerseits US-amerikanische Militärstützpunkte in den Golfstaaten angegriffen, die mit den USA verbündet sind, zum Beispiel in Kuwait. Über die Entwicklungen im Iran hat mein Kollege Kai Küstner mit dem Nahostexperten Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Eine Frage an ihn war, ist das vorläufige Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran von Mitte Juni jetzt tot?
Ja, das Abkommen ist tot, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es erneut zu Verhandlungen kommt, ist doch sehr, sehr groß. Wir sehen auf der einen Seite die USA, die im Moment ihre Attacken eskalieren und dann auch öffentlichkeitswirksam solche Waffensysteme wie den B-1-Bomber präsentieren. Insgesamt ist aber das Level der Kämpfe, das Level der Angriffe noch nicht so hoch wie zu Beginn des Krieges Ende Februar, Anfang März 2026. Das zeigt aus meiner Sicht, dass die USA auch nicht so ganz genau wissen, wie sie diesen Krieg weiterführen sollen, wenn er denn Aussicht auf Erfolg haben soll. Auf der anderen Seite sehen wir die Iraner, die doch recht zurückhaltend zurückschlagen. Sie reagieren immer in einer Art und Weise, die man vielleicht als verhältnismäßig ansehen kann. Vielleicht ein Beispiel. Die Amerikaner haben gestern oder vorgestern Grenzposten zwischen dem Iran und Irak angegriffen. Daraufhin haben die Iraner sofort einen Grenzposten an der kuwaitisch-irakischen Grenze angegriffen. Es zeigt aus meiner Sicht, dass die Iraner hier andeuten wollen, dass sie sich wehren, dass sie bereit sind zu reagieren, aber dass sie auch nicht den ganz großen Konflikt wollen, ist aus meiner Sicht ein Hinweis darauf, dass da beide Seiten noch mit angezogener Handbremse vorgehen und damit auch die Möglichkeit auf neue Verhandlungen besteht. Wie die allerdings dann zum Erfolg führen sollen, vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir mit den ersten Verhandlungen gemacht haben, übersteigt im Moment noch meine Fantasie.
Also es ist wirklich schwierig, wobei schwierig wohl noch stark untertrieben sein dürfte. Es ist ja auch ziemlich beunruhigend, dass sich der Konflikt auf das Rote Meer auszuweiten droht.
Du sagst es, da scheinen die Houthi-Rebellen im Jemen, die mit dem Iran ja verbündet sind, in den Konflikt einzusteigen. Sie haben mindestens einen Tanker aus Saudi-Arabien in der Meerenge am Roten Meer beschossen. Und auch darum geht es im Gespräch mit Guido Steinberg. Das ganze Interview hört ihr in der neuen Podcast-Folge von Streitkräfte und Strategien, zu finden auf unserer Plattform ARD Sounds.
Einen Punkt möchte ich noch ansprechen, und zwar die Lage der Seeleute in der Straße von Hormus. Das dürften ja Tausende sein. Wie kann es denn konkret für die weitergehen?
Das ist eine wirklich berechtigte Frage und ein Riesenproblem. Darauf haben heute auch die Vereinten Nationen mit Nachdruck hingewiesen. Genau gesagt, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk. Er beschreibt die Situation dieser Seeleute als desolat. Die Vereinten Nationen gehen mittlerweile davon aus, dass mindestens 6000 Seeleute auf 400 Schiffen dort festsitzen. Und mindestens 9 Schiffe mit mehr als 90 Besatzungsmitgliedern sollen von ihren Eignern im Prinzip aufgegeben worden sein.
Und was genau bedeutet das?
Na, dass die Seeleute selbst sehen müssen, wie sie an Wasser, Nahrung und medizinische Versorgung kommen. Volker Türk jedenfalls hat an die Konfliktparteien appelliert, einen Weg zu finden, um die Seeleute in Sicherheit zu bringen, also einen sicheren Transit zu gewähren und die Lieferung von lebenswichtigen Gütern für sie auch sicherzustellen.
Bleiben wir noch im Nahen Osten, im Westjordanland. Da verschärft ein bewaffneter Zwischenfall die Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern.
Ja, die israelische Armee bereitet sich nun auf eine groß angelegte Militäroperation in dem Gebiet vor. Und Regierungschef Netanyahu hat angekündigt, Siedlungsvorposten dort auszubauen. In den letzten Wochen und Monaten hat es im von Israel besetzten Westjordanland zahlreiche Übergriffe radikaler Siedler gegeben. Und Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv berichtet nun über den jüngsten Vorfall.
Die Lage für die Frachtschifffahrt im Schwarzen Meer und im angrenzenden Asowschen Meer hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verschärft. Ukrainische Drohneneinheiten griffen Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte an. Zunächst waren vor allem Öltanker das Ziel, später auch Frachter, die Getreide aus den von Russland annektierten Gebieten transportierten. Nach ukrainischen Angaben wurden allein in diesem Monat fast 200 Schiffe und andere Wasserfahrzeuge attackiert. Bereits im Juni hatte der damalige ukrainische Verteidigungsminister Fedorow angekündigt, die Versorgungswege zur Krim gezielt anzugreifen. Zu dem Blockadeversuch gehörten auch Drohnenangriffe auf Schiffe, die Treibstoff auf die Halbinsel liefern sollten. Im Interview für den YouTube-Kanal Pressing sagte Fedorow: Wir haben einen logistischen Lockdown angekündigt. Für die Russen beginnt jetzt die Hölle. Die Logistik wird zerschnitten, die Krim wird isoliert. Russland hat seine Angriffe auf ukrainische Hafenanlagen, insbesondere rund um Odessa, seitdem intensiviert. Nach ukrainischen Angaben wurden auch Frachtschiffe angegriffen, die auf dem Weg von oder zu ukrainischen Häfen waren. Vor wenigen Tagen kamen demnach 10 Seeleute ums Leben, als der Frachter Golden Leo von russischen Marschflugkörpern getroffen wurde. Das unter der Flagge Guinea-Bissaus fahrende Schiff hatte versucht, einen ukrainischen Hafen zu verlassen. Der Leiter der Militärverwaltung von Odessa, Oleg Kipa, erklärte im ukrainischen Fernsehen, Russland beschieße Odessa und die dortigen Hafenanlagen seit 2023 immer stärker. Ziel sei es stets gewesen, den sogenannten Getreidekorridor zu unterbrechen, weil er unser maritimes Tor zur Welt ist. Die Ein- und Ausfahrt von Schiffen wurde von russischer Seite kontinuierlich überwacht und beschossen. Der derzeit besonders intensive Beschuss führt zu Problemen und verringert das Export- und Importvolumen über die Häfen der Region Odessa. Nach ukrainischen Angaben läuft derzeit allerdings kaum noch ein Schiff ukrainischer Häfen an. Das Risiko sei inzwischen zu hoch. Präsident Selenskyj geht davon aus, dass sich die Situation weiter zuspitzen wird. Eine besondere Herausforderung ist die Landwirtschaft. Wir haben bereits vor ein paar Monaten verstanden, was sie tun werden. Sie werden alles versuchen, um unseren Getreidekorridor zu blockieren. Unser Premierminister hat erklärt, dass gestern kein einziges Schiff in unsere Häfen einlaufen konnte. Das heißt, sie haben alle Schiffe angegriffen. Sie werden das weiter verstärken. Marktanalysten erwarten deshalb in den kommenden Monaten einen deutlichen Rückgang der Getreideexporte. Rund 90% der ukrainischen Ausfuhren werden normalerweise über die Seehäfen abgewickelt. Reedereien und Logistikunternehmen suchen inzwischen nach Alternativen. Der Logistikkonzern Maersk hat bereits Schiffe in den rumänischen Hafen Constanța umgeleitet. Die Waren werden dorthin auf dem Landweg transportiert. Auch kleinere Donauhäfen gewinnen als Ausweichrouten wieder an Bedeutung.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Milat Kupay, bei mir im Studio war Gisela Former aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Wir sagen Tschüss für heute, vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.